Also das ist so ein Montag, da bin ich ja gekommen, um zu bleiben. So viel kann ich sagen.
Puh, wer hat das denn gesagt?
Den kennst du.
Also ich bin ja immer noch von mir selber beeindruckt, weil es ist kein Montag, sondern Sonntagabend, relativ spät. Und ich habe gerade den Satz in den Äther geworfen, ich wurde von dir orchestriert. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich habe hier große Probleme mit meinem Mikro gehabt. Man muss sagen, ich bin vielleicht das ausführende Organ, aber im Hintergrund lenkst du alles, deine Technik, das ist Wahnsinn.
Das ist wahnsinnig. Du, meine Technik, da sind einige von begeistert, aber das ist ein anderes Thema. Ich sag dir nur, ich bin gekommen, um zu bleiben. Das war eine Aussage von heute. Also du hast völlig recht. Warum habe ich eigentlich gesagt, es ist so ein Montag? Ich muss sagen, weil es wahrscheinlich jetzt irgendwie so standardisiert ist. Es ist ein Sonntag. Es ist so ein Sonntag, da bin ich gekommen, um zu bleiben. Das ist ein Mann gewesen, der hat heute 1:1 gespielt.
Heute 1:1 gespielt. Dann ist es wahrscheinlich Daniel Thun, ne?
Es ist Daniel Thun.
Ja.
Es ist Daniel Thun.
Ja.
So sieht's mal aus.
Und dem können wir gerade schon mal zum Klassenerhalt gratulieren.
Das können wir. Und ja. Wenn man beim HSV war, wenn man bei Fortuna Düsseldorf war und wenn man jetzt Werder Bremen in der Bundesliga gehalten hat, dann hat man definitiv, kann man mit Fug und Recht behaupten, eines, nämlich
Eier. Wir brauchen Eier.
Der Podcast mit
Mike Kleiss
und Thomas Wagner.
Ich fand's ein Mörderwochenende bisher. Also, bis ich dich sah und dachte, jetzt wird's noch besser, weil es ist wirklich so, der Mann sieht für Sonntagabend einfach wahnsinnig gut aus. Er hat ein Hoodie an, das macht ihn noch sportlicher, noch fitter, als er sowieso ist. Also, wenn ihr ihn gesehen habt in der letzten Zeit bei Sky oder bei RTL, er ist es sowieso. Also, er ist ja gestählt plötzlich. Also, irgendwas hat er gemacht. Er ist irgendwie in einen Stahltrunk gefallen. Es ist ein anderer Thomas Wagner als vorher. Und, ja.
Kann das sein, dass du Sonntagabend noch mehr Unsinn redest als Montagmorgen? Also, komm, jetzt lass uns einfach mal zum Fußball kommen. Ich habe die ganze Zeit gesagt, 34 Punkte braucht man, um in die Klasse zu halten. Ich korrigiere mich, weil ich es gerade schon gesagt habe. Also, ich glaube, dass Werder und Borussia Mönchengladbach seit dem Wochenende gerettet sind mit 32 Punkten.
Das ist so.
Theoretisch ist da natürlich noch ein bisschen was anderes möglich, aber beide haben auch ein gutes Torverhältnis und dieser 32. Punkt, ich glaube fast eigentlich, dass der es ist. Und unsere beiden Vereine müssen den 32. Punkt erstmal noch holen. Wobei natürlich jetzt auch nicht gesagt ist, dass St. Pauli und der VfW Wolfsburg so viele holen, aber sich nur darauf zu verlassen, dass die beiden weiter irgendwie nicht so richtig ins Punkten kommen, das ist natürlich schon ein bisschen riskant. Und du hast gerade Werder Bremen angesprochen. Ja, ich würde sagen, Daniel Thun hatte einen schwierigen Start in Bremen, hat es aber mit seiner ruhigen Art, der hat eine gute Ansprache gefunden und ich glaube, man kann es auch ein bisschen personalisieren, neben Spielern wie Backhaus, die sicherlich ganz gut machen. Jens Day, das ist der Unterschiedsspieler und du erinnerst dich, ich habe ihn schon in der Hinrunde genannt. Ich bin wirklich erstaunt. Ich habe mal nachgeguckt. Ich glaube, der hat 2 Länderspiele für Dänemark, also dass der kein Stammspieler ist. Man könnte fast fragen, in deiner Wahlheimat, wenn der nicht spielt, dann kannst du dich nicht qualifizieren. Und eigentlich ist das ein Spieler wie für die Premier League gemalt. Also er hatte angeblich noch nicht so die richtig harten Angebote, was ich nicht verstehen kann, weil der macht wirklich für Werder dieses Jahr, ich habe es gesagt, den Unterschied.
Macht er und ich glaube, es sind viele froh in Bremen, dass das jetzt doch ganz gut funktioniert hat. Ich glaube, am Anfang hast du auch gerade eben gesagt, es war ein bisschen holprig mit Daniel Thun, aber ich glaube, es ist auch normal, dass es erstmal einrufen musste. Ich glaube auch, dass am Anfang hat man sich so gefragt, so okay, geht es gut, wie kommen die auf ihn? Mal da abgesehen davon, dass er frei war, aber es ist wirklich so, weil der Bremen ist gerettet und es ist... aber ich finde es trotzdem nach wie vor ein irres Rennen irgendwie. Es ist aber auch so, dass es jetzt, sagen wir mal, langsam, aber sicher kristallisiert sich dann doch raus. Pauli hat verloren. Also ich glaube, da ist jetzt irgendwie schon, gehen ein bisschen die Lichter aus. Aber das wird auch ein brutales, eine brutale Relegation. Egal, wer da jetzt in der zweiten Liga.
Naja, also ich glaube, wir sollten das noch nicht so ganz abschreiben, weil das Restprogramm bietet beiden doch eine gewisse Chance. St. Pauli beginne ich mal. Ich bin jetzt zu Hause gegen Mainz. Mainz gestern mit einer fulminanten ersten Hälfte gegen die Bayern. Da wäre mit einem Sieg, vielleicht hätten sie sogar noch mal dahin geschielt, ob es irgendwo vielleicht im Schlussspurt noch Platz 8 oder 9 gibt. Es gibt ja so verschiedene Konstellationen. Die haben jetzt schon einiges auch zu verkraften gehabt. Diese wahnsinnige Aufholjagd in Europa bis ins Viertelfinale, die Niederlage in Straßburg. Jetzt führst du 3 und verlierst dann gegen die Bayern. Also ich hoffe natürlich, dass Mainz weiterhin konstant das Level, wie sie auftreten, hochhält. Aber das weißt du nicht. Dann spielt St. Pauli in Leipzig. Da haben sie letztes Jahr, glaube ich, sogar gewonnen. Wobei Leipzig im Moment gut drauf ist. Und für die geht es auch um die Champions League. Ja. Und dann spielen sie halt das direkte Duell gegen Wolfsburg. Und Wolfsburg selber spielt halt jetzt in Freiburg. Da würdest du normal sagen, Freiburg ist heimstark. Kannst du jetzt nicht von einem Sieg ausgehen. Aber Freiburg hat heute eine Niederlage kassiert nach diesem bitteren Pokal aus unter der Woche. Inklusive einer katastrophalen Schiedsrichterfehlentscheidung bei diesem Tor von Höhler. Und du merkst schon, Freiburg ist jetzt auch so ein bisschen, glaube ich, angeschlagen einfach, also körperlich und sowas. Und jetzt spielst du das Sandwich, Europapokal-Halbfinale und dazwischen kommt Wolfsburg. Dann spielt Wolfsburg gegen die Bayern dann nach dem Pokal-Halbfinale gegen Paris. Das ist so eine Variable, die man nicht einschätzen kann. Und dann das Spiel auf St. Pauli. Ne? Also gestern zum Beispiel war es ja so, dass du gedacht hast, am Nachmittag, okay, die beiden unten haben die einen nur einfach und Pauli hat sogar verloren, das war gut. Aber es ist natürlich eigentlich immer ganz gut, wenn du selber was machen kannst, um dich zu retten.
Definitiv. Trotzdem, glaube ich, ist da unten noch nicht aller Tage Abend. Also man sagt ja auch, es gibt ja auch Leute, die sagen, ja, mit Wolfsburg, also je nachdem, wie Pauli sich da jetzt schlägt und weil Wolfsburg weiter gut spielt und wenn sie dann doch noch den einen oder anderen Punkt holen, sind noch 3 Spiele, also da kann noch vieles passieren, dass es trotzdem nochmal eine Verschiebung gibt.
Aber du, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, du rechnest eigentlich nur noch, dass es maximal eine Verschiebung zwischen St. Pauli und Wolfsburg geben könnte. Also du glaubst, dass die beiden jetzt den Relegationsteilnehmer untereinander ausmachen.
Ja, ich hoffe, dass es so ist. Also ich war ja am Samstag auch im Stadion und habe mir das so angeguckt. Und jetzt würde man natürlich immer sagen, du wirst es wahrscheinlich über den HSV auch so sagen, spielerisch beide Mannschaften, dein Verein und mein Verein, einfach respektabel, vor allen Dingen, wenn man auch mal so den einen oder anderen Ausfall sich anguckt. Trotzdem bleibt in mir bei beiden Vereinen, beim HSV und auch beim ersten FC Köln, so ein Unwohlsein. Ich kann es dir nicht richtig begründen. Es ist aber de facto so, dass ich da immer noch ein Störgefühl habe. Wir haben jetzt in der sensationellen Ausgabe in der letzten mit Corny auch drüber gesprochen. Thema Verunsicherung, da habt ihr mich fast ausgelacht, aber wenn man sich dann seit El Mala anguckt in dem Spiel, Tor ist leer und der zimmert das Ding wirklich noch gegen den Pfosten und so überhaupt das Ganze auftreten. Also ein paar Sachen stimmen da einfach nicht, da wird es mir auch zu schön geredet und ich habe so ein bisschen, immer noch so ein bisschen latent die Angst, dass einer von unseren beiden Vereinen doch noch da reinrutschen könnte. Siehst du das nicht so?
Ja, ich habe das ja eröffnet. Ich habe ja gesagt, mit 31 Punkten ist da noch nichts gerettet. Dann fange ich erst mit dem FC an. Ich glaube, du hast es geschafft, in jeder Folge seit der ersten Saisonfolge den Namen Said El Mala einzubringen. Also das ist dein Posterboy. Das ist Wahnsinn, wie du den in die Diskussion einfach reinbringst.
Nein, ich bin derjenige, der immer sagt, mal langsam, Leute. Langsam.
Aber du willst ihn ja unbedingt zur WM und dann muss er immer spielen und er muss jeden Elfmeter schießen. Also der FC hat gestern eine super Anfangsphase gespielt gegen Leverkusen.
10 Minuten.
Ich würde schon fast sagen, eine halbe Stunde hätte was an der Chancenverwertung machen müssen, hat aber meiner Meinung nach noch 2 gute Möglichkeiten. Also am letzten Spieltag in München holst du eigentlich nach menschlichem Messen nichts, aber du spielst jetzt bei Union Berlin, die selber auch ein paar Probleme haben, aber auch schon halt 32 Punkte und dann spielst du zu Hause gegen Heidenheim, die nicht abschenken, das hast du ja gestern gesehen, aber da müssten meiner Meinung nach die ein oder vielleicht, wenn es 2 Punkte sind, schon noch herkommen und beim HSV, ich habe das Spiel gestern im Stadion gesehen. Ich fand, die erste Hälfte war sehr ordentlich. Es ist brutal, wie das Verletzungspech zuschlägt mit Vuskovic, mit Muheim, Lokonga, der nicht richtig fit ist. Also ja, das ist schon krass. Vuskovic weiß man ja nicht. Am Anfang hat man gedacht, mit einer Knieprellung. Jetzt hört man die ganze Zeit, dass Tottenham da auch die Hand drauf hat, weil die den Spieler teuer verkaufen wollen. Irgendwie würde ich sagen, in Frankfurt kannst du eigentlich im Moment vielleicht sogar einen Punkt mitnehmen. Aber es steht und fällt mit Vuskovic. Der ist nun mal nicht da. Dann hast du das Heimspiel gegen Freiburg. Das ist dann auch nach einem Europapokalspiel. Gestern die Atmosphäre war klasse. Sie haben sich dagegen gestemmt. Aber am Ende hat sich dann die individuelle Klasse von Hoffenheim durchgesetzt. Auch, weil es auf den Außenbahnen, wie zum Beispiel bei Mikkel Prancis, der nach vorn ganz ordentlich spielt, wieder zwei Fehler gab, die es einfach nicht geben darf auf diesem Niveau. Und so muss man sagen, taumelt auch der HSV so ein bisschen in der Saisonendphase. Sie kriegen diese Energie manchmal nicht mehr über 90 Minuten, wie das früher war, sondern gestern waren es so 70. Trotzdem muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich da manchmal auch Kommentare lese im Nachhinein, also sowohl der FC, der gegen Leverkusen gespielt hat, als auch der HSV gegen Hoffenheim, das sind zwei Champions-League-Aspiranten, dass man da davon ausgeht, dass man da auf jeden Fall Punkte zu Hause, das begreife ich überhaupt nicht. Ich finde, im Rahmen der Möglichkeiten hat Polzin zum Beispiel gestern sehr gut aufgestellt. Glatzel spielt jetzt endlich. Wir waren ja hier die Anführer des Glatzel-Fanclubs. Also manchmal muss ich mir schon auch mal an den Kopf fassen und sagen, also wenn mir einer gesagt hätte vor der Saison, dass unsere beiden Vereine drei Spieltage vor Schluss 5 Punkte vom Relegationsplatz stehen, da hätte ich mein ganzes gutes Geschirr für verkauft. Also man muss schon auch die Kirche mal im Dorf lassen.
Ja, in Ordnung. Ich unterschreibe das alles. Aber also was ist, einfach nur eine rhetorische Frage, was ist, wenn einer von unseren beiden Vereinen in die Relegation muss? Sind die so fit, dass sie gegen, ich sag mal jetzt mal eine Mannschaft wie Hannover oder Paderborn bestehen?
Also der Bundesligist ist ja, das zeigt ja die Statistik, eigentlich immer der Favorit. Ich glaube, es ist bei 75%, dass er sich durchsetzt, auch wenn es manchmal wie im letzten Jahr sehr knapp war. Nur es kommt ja auch immer darauf an, wie kommst du in eine Relegation, ne? Und wenn der HSV jetzt rein müsste, dann hätten sie wahrscheinlich die letzten 6 Spiele verloren. Also 3 haben sie verloren und es sind ja noch 3, wenn ich sage 32. Und der FC schien ja auch schon gerettet, wenn die jetzt noch 3 Spiele verlieren würden, inklusive des gestrigen und der nicht so guten Leistung in St. Pauli, dann bist du als der Bundesligist ja immer, dass du so sagen würdest, boah, ich habe jetzt noch nicht so viel Selbstvertrauen. Wenn der VfL Wolfsburg es jetzt doch noch in die Relegation schafft, obwohl alle schon die abgeschrieben hatten und dann mit der Qualität der einzelnen Spieler, dann glaube ich, dass es für Wolfsburg gefühlt eine Belohnung ist, in die Relegation zu gehen, während für die anderen genannten, auch wenn es jetzt Gladbach oder Werder gewesen wäre, wäre es ja eigentlich eher so eine Zusatznervenbelastung gewesen. Ne? Also ich glaube, die jetzt beide unten stehen, St. Pauli und Wolfsburg, für die wäre es eine Belohnung, wenn einer von oben noch runterkommt, wäre sicherlich Favorit, aber würde nicht in der besten nervlichen Verfassung in diese Relegation reingehen.
Wollen wir hoffen, dass es so nicht kommt. Gut.
Wir müssen aber natürlich noch, ich möchte mal ganz kurz hier, jetzt hör bitte zu.
Bin gespannt.
Ich möchte die Bayern loben.
Och, jetzt hör also auf.
Och, bitte, ja, bitte. Ja, ich weiß, jetzt willst
du. Nur weil Corny und ich, wenn der letzten Ausgabe gesagt haben, irgendwie sind sie doch irgendwie, langsam muss man sie doch lieb haben. Und dann kommst du jetzt auch um die Ecke. Der gesagt hat, niemals wird das passieren. Das wird niemals passieren.
Was ist passiert? Nein, du wolltest ja, dass ich jetzt irgendwie plötzlich Uli Hoeneß-Fan werde und dann Kompanie und so. Ich muss sie für die zweite Hälfte gestern, muss ich sie wirklich loben und ich muss sie auch dafür ein bisschen loben, dass natürlich jetzt alle auch darauf gucken, mit welcher Mannschaftsaufstellung spielen die Bayern denn jetzt überhaupt. Und als es dann 3-0 gestern stand, also für mich war Mainz auch vor dem Spieltag eigentlich schon raus aus der Verlosung, aber als es 3-0 stand, hat man natürlich schon auch mal am Handy ein paar hämische Kommentare gehört. Was ist denn jetzt mit den Bayern los? Spielen die da irgendwie mit einer C-Elf? Lassen die sich jetzt vorführen? Also sie hatten Obich im Tor, sie hatten mit Ito und Kim eine eher zweite Verteidigungsreihe. Sie hatten im Mittelfeld Jai, glaube ich, wird der ausgesprochen, neben Pavlovic, Guerrero und Goretzka in der Stammformation, wobei Goretzka ist ja eigentlich immer so die Nummer 12 im Moment und Jackson vorne, Luis Diaz war immer noch am Platz, es hat dann gestern sogar mal Kimmich war gestern nicht in der Startformation, der eigentlich ja sonst immer spielt, und du hattest auf der Bank noch Ulisse, Kane und Musiala, trotzdem, und das deshalb lobe ich sie. Ich glaube, in der Halbzeit hat dann irgendwann auch der Trainer gesagt, also so geht's jetzt auch nicht. A, wollen wir noch die beste Saison aller Zeiten spielen. Und sie haben ja noch in den nächsten Spielen tatsächlich, sie haben Wolfsburg, sie haben Köln auch noch. Also das heißt, da ist ja schon auch noch ein bisschen, so wie soll man sagen, die Ehre, dass du das Ding zu Ende spielst, weil du ja sonst in den Abstiegskampf eingreifen würdest. Und ich will auch mal sagen, ich verstehe Kompany, dass er in der jetzigen Phase mit den vielen Spielen, dass er jetzt auch mal rotiert, um seine besten Spieler für Paris fit zu haben. Das ist schon klar. Aber wenn du dann 3-0 zurückliegst, das ist ja dann trotzdem eine Energieleistung. Du musst ja erstmal in Mainz 4 Tore schießen. Also von daher, ich verstehe die Rotation. Ich hoffe, dass sie nicht zu heftig ausfällt in den Spielen, die wir eben besprochen haben. Aber die Reaktion gestern, ja, das nötigt mir Respekt ab. Deshalb ein Lob für die Bayern.
Ja, muss aber auch gestehen, dass das sowas Fischer...
Heidenheim spielen sie übrigens noch.
Ja, Urs Fischer hat es in der PK aber auch gesagt, dass er dann gesehen hat, dass seine Mannschaft in der zweiten Halbzeit das Spiel einfach eingestellt hat. Und das ist auch dann Teil der Wahrheit. Aber ich meine, es ist halt auch so, du musst halt auch irgendwie so ein paar Spieler auch verabschieden. Ne? Also und da ist Kompany einfach auch Gentleman und verabschiedet so einen Jackson nochmal mit so einer Aufstellung. Ist ja klar, sie ziehen die Optionen nicht bei Jackson. Ich glaube, der wird gehandelt mit 50 oder 60 Millionen. Da sagen die halt, nee, ciao.
Ja, ja, sie haben ja in den letzten Jahren auch genug Geld ausgegeben, muss man sagen. Ne?
Das
also der Kader ist ja schon sehr teuer. Da wurde ja auch Max Eberl heftig für kritisiert. Und Jackson, muss man dann sagen, macht das ordentlich, aber ist ja jetzt keine Bereicherung für die Bayern unbedingt. Also das kann ich schon verstehen, dass du diese Summe da nicht bezahlen möchtest.
Nee, aber ich sag ja, du musst ja denen irgendwie auch einen guten Abgang verschaffen und ich kann verstehen, dass er dann einfach auch so eine Aufstellung wählt. Du hast PSG angesprochen, das wird das ist das vorgezogene Endspiel, da müssen die besten Spieler fit sein, einfach auch ganz klar. Und trotzdem mit einer C11 drehst du halt trotzdem noch so ein Spiel. Und das ist
ja,
es halt
war ja dann nach der Pause war es ja keine C11 mehr, ne? Also nach der Pause war es ja schon nominell das Beste vom Besten.
Ja, okay, aber das ist ja trotzdem, also
nein, es ist ja einerseits, es ist ja, pass auf, jetzt mal aus Mainzer Sicht, du führst 3-0, du hast wahnsinnig viele Spiele in den Knochen und dann kommen die plötzlich, ich habe ja die Spieler gerade aufgezählt, die dann einfach die Bayern mal bringen, ne? So, und dann weißt du, wenn ein erstes Tor fällt, dann wird's irgendwann eng und das ist ja auch immer ein Geben und Nehmen, dann stellst du irgendwann das Spielen ein, weil die Angst hochkommt, was zu verlieren, du hast die Angst, gegen die Bayern einen Vorsprung zu verlieren und die Bayern-Spieler, die dann kommen, die sind dann noch ein bisschen frischer und die drehen das Ganze, ne? Und Kompany hat mit der nominellen B- oder B- oder C-Mannschaft begonnen. Und dann sagt er, okay, das Spiel will ich aber trotzdem nicht verlieren. Und da kommen die rein. Und es ist natürlich eigentlich auch für den Wettbewerb in der Bundesliga schon beängstigend, wenn du sagst, okay, die Bayern spielen jetzt in der zweiten Hälfte mit ihrer besten Mannschaft. Und das gegen Mainz 05, die ja unter Urs Fischer einen total stabilen Eindruck machen. Also, es spricht für die unfassbare Qualität, die im Bayern-Kader ist. Es spricht dafür, dass Mainz müde geworden ist, dass so ein Spielverlauf auch mal möglich sein kann. Aber ich finde es halt einfach in dem Falle gut, deshalb Lob von mir an die Bayern. Sie schenken dieses Spiel dann eben nicht ab, weil dann ist der Ehrgeiz da, A für den Wettbewerb, B für die eigene Punktausbeute, zu sagen, wir wollen das Ding noch drehen und sie drehen es halt. Und das ist schon spektakulär in dem Moment.
Ich will aber auch nochmal sagen, ne? Also B11, ne? Tah kam erst in der 77. Minute, Stanic ist in der 57. Also Doppelwechsel mit Musiala. Ito und Kim sind geblieben, Goretzka auch und ja, Jackson auch. Also es ist, also machen wir uns nichts vor, es ist trotzdem angezogene Handbremse, allerdings mit dann doch mal Gas losgelassen. Und es ist und bleibt einfach so, Bayern München hat momentan in Europa, finde ich, den meisten Wumms, den meisten Biss. Sie wollen es, du hast es gerade genau richtig gesagt, die haben einfach Bock, dieses Spiel zu gewinnen. Es bleibt auch bei einer ersten Halbzeit, wo sie sich irgendwie so ein bisschen zurückgelehnt haben. Und das finde ich halt einfach brutal. Das haben wir ein paar Mal auch in dieser Saison gehabt. Dann liegen sie halt mal 1-0 zurück, liegen vielleicht mal auch vielleicht 2-0 zurück und dann geht's halt irgendwann los. Dann geht der fette Zug an und dann überrollen sie alles. Das ist.
Und wenn wir dabei schon sind, Paris hat sein Spiel in Angers 3-0 gewonnen. Die haben auch eine, glaube ich, eine absolute B11 da nominiert. Da ist es ja noch deutlich knapper. Die sind 6 Punkte vor Lens, werden auch da wahrscheinlich Meister werden. Und ja, du hast es richtig gesagt, es ist gefühlt das Nonplusultra in dieser Saison. Die Bayern haben ja in der Vorrunde das Spiel in Paris gewonnen mit der vielleicht besten Saisonleistung. Und obwohl sie bei Arsenal verloren haben, die da gefühlt so in der Prime der Saison war, auch durch die Standardstärke, denke ich schon, dass Paris für die Bayern der größte Stolperstein wäre. Ich glaube, wenn sie ins Finale kommen, sind sie egal, ob Arsenal oder Atletico der Favorit. Bei Arsenal liegt es daran, sind die schon Meister oder sind die Meister geworden in England? Weil wenn sie das auch noch verspielen, dann glaube ich, ist die Mannschaft, dann wäre das der dritte Wettbewerb, der weg wäre. Dann wären die auch in einem Champions-League-Finale, glaube ich, nervlich nicht so weit. Wobei die gegen Atletico noch nicht gewonnen haben. Aber der Sieger Paris-Bayern ist der große Favorit. Und dieses Spiel ist, glaube ich, komplett ausgeglichen. Ich finde, ein bisschen spektakulärer sind sicherlich die Bayern, aber Paris zeigt, das ist ein Champion, die sind rechtzeitig zur Crunch-Time sind die da, die gewinnen einfach 2-0, zweimal gegen Liverpool. Ich glaube, dass Luis Enrique einen wahnsinnig guten Job macht und es wird sicherlich darum ein bisschen drauf ankommen, ist Vitinha fit oder nicht, den halte ich ja für einen der drei wichtigsten Spieler auf der Welt in einem Mannschaftsgefüge. Also absolut 50-50, das ist im Moment die Benchmark in Europa.
Kleiner Funfact, ich habe mir eine Doku und eine Kurzdoku angeguckt über Eintracht Frankfurt und jetzt ist auch für mich klar geworden, und das ist wirklich krass, wie es zu dieser Auswahl Albert Riera, über den wir ein paar Mal schon gesprochen haben, auch in der letzten Folge dann auch groß und breit, wie es dazu gekommen ist. Und zwar, weißt du, was den Verantwortlichen besonders gut gefallen hat? Dass er so ist, wie er ist und dass er dann irgendwie auch nochmal Leute beschimpft und ausrastet und dann nämlich Timo Hardung gesagt, dass er das ein paar Mal einfach auch gesehen hat und so Videoausschnitte gesehen hat und gesagt, geil, geil, endlich mal einer, der so drauf ist, geil, dass endlich mal jemand so auf den Lappen haut. Und also es war mit vollem Bewusstsein, also das, was wir gemutmaßt haben, dass man sich da vielleicht gar nicht so erkundigen konnte, weil es gar nicht so viel Material gab. Es war genau anders. Schaut euch diese Doku mal an. Gibt es auf jeden Fall auch bei YouTube, habe ich es gesehen. Und es ist unfassbar. Also wirklich mit Ansage, mit Anlauf, wirklich ganz schön zu sehen.
Und, aber eins nur gerade, bitte korrigierend, lieber Mike. Also wir haben nicht gemutmaßt, dass die nicht wussten, was sie da holen. Das gibt es in der heutigen Zeit nicht mehr. Also ich meine, der Mann hat mit seinem slowenischen Verein Viertelfinale Conference League gespielt.
Conny hat doch irgendwie gesagt, das war, müssen wir nochmal reinhören in die Folge.
Aber ich glaube, er hat eher gemeint, man hat jetzt nicht so genau gewusst, wie er sich bei einem großen Verein dann verhält und wusste das nicht. Er war auffällig, auch im Positiven in Slowenien, weil er da alles abgeräumt hat. Er hat aber von sich selber schon gesagt, ich bin ein schlechter Verlierer. Und ich glaube, dass die Eintracht vor allen Dingen einen absoluten Gegenentwurf gegen Dino Topmöller gesucht hat. Ne? Dino war immer sehr verbindlich, er hatte einen guten Draht zu den Journalisten, der war gefühlt, der hatte eine gute Wortwahl. Und er hat aber vielleicht irgendwann diese Mannschaft nicht mehr so erreicht, dass sie diese defensiven Schwächen abstellt. Er war 2,5 Jahre da. Und dann hat man vielleicht gedacht, so, jetzt kommt ein Typ und Riera, wenn der in den Raum reinkommt, der hat schon eine Aura, gar keine Frage. Und ich habe ja auch gesagt, dass ich den bei diesem Liverpool-Spiel gesehen habe, habe gesagt, der könnte selber noch mitspielen. Also darum geht's gar nicht. Ich finde halt nicht gut, dass er einerseits ständig nachtritt gegen Topmüller. Wir waren die schlechteste Mannschaft Europas und unsere Abwehr desolat. Ich meine, das hören ja auch die Spieler. Und auf der anderen Seite erzählt er was von, wir riechen Blut. Und du denkst, okay, wenn er jetzt aber wenigstens Fußball spielen lässt, dann verstehst du es ja. Und in dem Versuch, die Defensive zu stabilisieren, ist die Offensive auf der Strecke geblieben. Zwischendurch haben sie jetzt gar nichts mehr gehabt. Und sie spielen im Moment gefühlt, spielen sie so 1-1, 0-0. Es ist nicht mehr so Eintracht Frankfurt-like. Du verstehst vielleicht, was ich meine. Trotzdem haben sie noch eine Chance auf Europa, wobei die Conference League wäre für die Eintracht eigentlich nicht der Wettbewerb, in den sie rein wollen. Wir haben das ja gesagt, Europa League ist nächstes Jahr das Finale in Frankfurt. Also
der das Kollege ist vom biederer Augsburg-Fußball, ne?
Ja, der Kollege vom Kicker hat gesagt, er zweifelt daran, ob sie mit ihm in die neue Saison gehen. Also ich hoffe jetzt nicht, dass die Eintracht ausgerechnet jetzt am nächsten Samstag in den HSV plötzlich Champagner-Fußball spielt. Aber ich glaube, und das kann man jetzt einfach schon mal sagen, dass sich auch Markus Krösche von dieser Verpflichtung natürlich mehr versprochen haben als relativ biederen Fußball, den du im Moment bei den Eintracht-Spielen angeboten bekommst.
Lass uns vielleicht aber auch nochmal, das fand ich wirklich sensationell, mag ich auch sehr. Und zwar, Manuel Baum hat gesagt, in der Pressekonferenz, er wird ja quasi regelmäßig gefragt, was ist denn jetzt eigentlich nach Sommer? Bleibst du oder bleibst du nicht? Und da lässt er dann irgendwie natürlich nichts raus. Und es ist doch eigentlich eine wunderschöne Geschichte, oder? Das ist eigentlich so eine Geschichte, du kommst wieder zurück, rettest erstmal eine bewusstlose Mannschaft von den unteren Rängen und dann bist du plötzlich drei Spieltage vor Ende auf Platz 9. Besser denn ever. Und könntest vielleicht noch so ein Pünktchen nach oben, also nur einen Platz nach oben springen, wenn es ganz, ganz gut läuft.
Nee, das werden sie nicht mehr schaffen, aber Platz 9 ist trotzdem nach dem Saisonstart absolut ein Erfolg. Da bin ich total einstellig bei dir.
Zu bleiben ist das Ziel, ja, auf jeden Fall, hat er gesagt, ja. Genau.
Ja, und ich glaube, es ist einfach ein Match, ne? Ich glaube, Manuel Baum mit all seiner Expertise, mit dem wir diesen Verein auch kennt und diese Art zu spielen, der passt nach Augsburg. Augsburg wollte ja eigentlich raus aus diesem, wenn das alle sagen, uns inklusive, oh Gott, Augsburg, oh Gott, da kriegst schon Zahnschmerzen, wenn er dahin muss. Vielleicht wollten sie es zu schnell, das hat ja auch Sandro Wagner jetzt gesagt, er hat ja auch seine, du hast ihn ja permanent versucht zu erreichen, er hat ja seine Telefonnummer gewechselt, nein, er hat da schon ein finde ich, ein reflektiertes Interview hat er gegeben, ja. Und ja, ich glaube, Baum hat es auch ein bisschen vermisst, dieses tägliche Arbeiten mit der Mannschaft, er war ja dann so im Bereich Entwicklung und er wollte ja eigentlich auch nur interimsmäßig im Winter einspringen, dann hat er gemacht, also mein ganz klarer Tipp, der wird auch im nächsten Jahr Trainer in Augsburg sein. Das wird dazu führen, dass Augsburg auch übernächstes Jahr noch in der Bundesliga spielt. Ob es schicker wird, das wage ich zu bezweifeln, aber trotzdem, das ist eine gute Trainerleistung von Manuel Baum an diesem Standort.
Dann die nächste Trainerfrage an dich. Wird Sebastian Hoeneß auch in der nächsten Saison Trainer des VfB Stuttgart sein? Oder sehen wir ihn bei Real Madrid?
Ja, das habe ich auch gelesen. Ich glaube, dass man sich bei Real qua des Namens Hoeneß einfach schon mit allen Mitgliedern dieser Familie beschäftigt. Und Sebastian Hoeneß macht ja auch einen Riesenjob beim VfB Stuttgart.
Ja.
Was er noch nicht so ganz geschafft hat, ist tatsächlich, und das wäre dann, glaube ich, die Königsdisziplin. Er hat einen Pokal gewonnen, er hat sie vom Abstieg gerettet, sie spielen einen traumhaft attraktiven Fußball. Zwei Sachen, die noch ein bisschen, glaube ich, fehlen. Das ist einmal so ein Wumms in Europa. Also das sind sie gegen Porto ausgeschieden und letztes Jahr gegen Champions League in der Vorrunde. Ich glaube aber auch, dass sie sich immer weiter rantasten. Und das Zweite ist, sie haben nach Spielen unter der Woche, haben sie so ein bisschen Probleme in der Liga. Heute gegen Bremen eine schwache erste Halbzeit. Sie haben in St. Pauli verloren, sie haben beim HSV verloren. Sie lassen dann schon auch Punkte liegen. Das, glaube ich, wird auch beobachtet bei solchen Vereinen. Ja, eigentlich steht Florentino Perez dafür, dass er einen großen Namen möchte. So viele große Namen sind im Moment gefühlt nicht da. Jetzt wird ja sogar José Mourinho wieder gehandelt bei Real Madrid. Okay. Das
habe ich bei Chelsea jetzt auch gehört.
Aber, ja, klar. Ja. Bei Chelsea, glaube ich, wird es aber eher passen, weil da ist er ja ein absoluter Hero, während er bei Real. Da waren ja einige, fanden es toll, wie er gegen Barcelona in den Verband geschossen hat. Andere fanden es nicht so gut. Und er hat auch nicht so einen attraktiven Fußball spielen lassen. Also, wie man zum Beispiel mit Xabi Alonso umgegangen ist, das ist natürlich auch kein gutes Bewerbungsschreiben, wenn man jetzt einen neuen Trainer sucht.
Absolut.
Mein Verdacht ist, Sebastian Hoeneß bleibt noch mindestens ein oder zwei Jahre in Stuttgart und sieht sich dann auch bereit für einen Top-15-Club in Europa. Aber ich habe so das Gefühl, dass der VfB gerade für ihn noch, auch mit der Art, wie sie spielen, mit diesem attraktiven Fußball, eine gute Spielwiese ist.
Aber ist das nicht risikobehaftet? Ist es nicht so, dass wenn er jetzt das Realangebot bekommen würde, dass es dann jetzt auch machen müsste?
Weiß ich nicht. Natürlich, wenn Real Madrid anruft, dann, glaube ich, kommt jeder Trainer ins Wanken. Aber wenn du siehst, wie es Xabi Alonso ergangen ist, der ja gar keinen Rückhalt hatte, denn du musst diese Mannschaft ja umgestalten. So spektakulär sie in München gespielt haben. Am Ende waren sie gegen die Bayern ja, ich will nicht sagen chancenlos, aber es war ja doch ein Unterschied. Sie haben ja nur noch von der Individualität gelebt, von dieser Klasse und der Mentalität Real Madrid. Aber dass die Mannschaft umgeformt wird, Disziplin da ist, dass halt nicht nur die Star-Allüren gelten. Das wollte ja Xabi Alonso und der Präsident hat ihn ja jämmerlich verhungern lassen, als die Stars dann mit ihren Mätzchen anfingen. Also das ist schon auch eine Schlangengrube, das muss man ganz ehrlich sagen.
Jetzt haben wir international, vielleicht passt das auch ganz gut dahin, international so ein bisschen das Phänomen, dass junge Trainer, die Sehnsucht danach, die jungen Trainern, Ex-Fußballer, ist riesengroß. Die werden dann aber auch gerne nach einem halben Jahr wieder rausgeschmissen oder vielleicht auch nach ein paar Spielen schon wieder rausgeschmissen.
Frag mal nach beim FC Chelsea. Ne?
So, genau. Was ist da los? Also warum ist die Sehnsucht so groß und warum, es ist ja ein bisschen berechenbar, manchmal kann man auch von vornherein sehen, selbst ich als Romantiker, als Rosamunde Pilcher dieses Podcasts des Fußballs, kann man auch sehen, dass du brauchst vielleicht einfach auch für diese Mannschaften, für diese großen Mannschaften einfach mal jemanden mit wirklich Erfahrung.
Ja, weil das aber Erfahrung, Entschuldigung, wenn ich das sage, Mike, aber wir haben ja selber gesagt, da müssen wir uns ja auch mit in Sippenhaft nehmen. Also Vincent Kompany war die Nummer 7 bei den Bayern und der hat jetzt die Zeit bekommen über 2 Jahre. Das ist ja auch mit sein Werk, wie gut diese Mannschaft jetzt spielt. Aber das ist ja auch jetzt nicht die Regel. Also es ist ja so, du kommst zu einem großen Verein und musst liefern. Er hat ja letztes Jahr die Meisterschaft geholt. Das war das Grundziel. Hätte er die nicht genommen, würden wir, glaube ich, heute auch nicht mehr über Kompanie bei Bayern sprechen. Also du musst versuchen, dieser Mannschaft deinen Stempel aufzudrücken, aber du musst natürlich trotz allem auch Erfolge machen, zeitigen. Hansi Flick schafft das zumindest in der Meisterschaft mit Barcelona. In der Champions League kann er diese Sehnsucht im Moment auch nicht erfüllen. Mhm. Aber dieses, okay, wir holen jetzt mal einen jungen Trainer. In Chelsea kann ich es dir erklären. Das ist ein Konsortium. Das sind dann irgendwelche Amerikaner, die jetzt vom Fußball auch nicht so viele Ahnung haben. Die gucken nachher auf die Bilanz. Was steht denn da mit der Kohle? So, jetzt haben sie zum Beispiel als Clubweltmeister haben sie Kohle eingenommen. In der Conference League haben sie Kohle eingenommen. Jetzt denken sie, oh, Champions League nicht. Das ist blöd. Ich weiß nicht, warum sie einen 7-Jahres-Vertrag diesem jungen aufstrebenden Trainer aus Straßburg geben, der ja in Straßburg als eine der heißesten Aktien gegolten hat und jetzt irgendwie beschädigt da rausgeht. Warum einen 7-Jahres-Vertrag? Der wäre sicher auch gekommen, wenn sie ihm einen 2-Jahres-Vertrag gegeben hätten. Das ist halt Geld verpulvern. Aber am Ende, die haben ja auch diese Hire und Feier-Mentalität, die holen sich einen Kader mit 60 Leuten, da wird die halbe Mannschaft oder der halbe Kader in Europa verliehen. Ja, aber das sind ja die schlimmsten Auswüchse von dem ganzen Finanziellen. Aber wir haben uns doch schon so oft darüber unterhalten. Am Ende stehen im Viertelfinale der Champions League fast immer wieder dieselben Mannschaften, im Achtelfinale auch immer schon. Immer mehr Geld soll verdient werden. Die Vereine nehmen es von UEFA und FIFA und sagen dann vielleicht selber immer, ja, auf den Verband könnt ihr schimpfen. Es widert einen an, dass da ein junger Trainer ausgekauft wird, dann für 7 Jahre, ich meine, wir brauchen auch kein Mitleid mit dem zu haben, der wird eine saftige Abfindung bekommen. Aber es ist natürlich Gaga, auch wer sich bei Manchester United alles versucht hat. Und jetzt ist es dann Michael Carrick, eine naheliegende Lösung, die du eh hättest nehmen können. Ne? Und da funktioniert es dann. Also, dass der Fußball mittlerweile eine perverse Richtung eingeschlagen hat, darüber kann es ja eigentlich keine zwei Meinungen geben.
Gut, dann hätten wir das einmal.
Ganz kurz noch eins möchte ich auch noch mal sagen, weil wir sie oft auch hier hart kritisiert haben. Ich fand schon gestern das Auftreten von Borussia Mönchengladbach in Wolfsburg, wo jetzt alle dann auch gedacht haben, okay, sie verlieren in Wolfsburg und dann wird's richtig eng, fand ich schon ordentlich. Es gab ja auch die Frage an Eugen Polanski, glaubt er, dass er im nächsten Jahr da ist? Er hat ja auch gesagt, er versteht die Frage gar nicht. Sein Job war, diesen Verein in der Bundesliga zu halten. Da ist man jetzt einen Schritt näher weitergekommen. Ich glaube schon, dass man intern darüber nachdenkt. Ich wollte nur sagen, wir haben gesagt, man hat sich ein bisschen mehr davon versprochen, auch spielerisch, aber sie haben zum Beispiel zu Hause gegen Union, gegen St. Pauli, haben sie die Nervenspiele für sich entschieden. Sie haben gewackelt gegen Heidenheim und gegen Mainz letzte Woche, aber dieser Punkt war ein guter Punkt in Wolfsburg. Ich finde, das hat da nochmal ein Lob verdient, wenn man vorher die Dinge kritisiert.
Wenn er sich jetzt noch auf ein Laufband stellt und während des Spiels die ganze Zeit auf dem Laufband läuft und Werbung für einen Spendenlauf macht, dann hat er alles richtig gemacht.
Was ist das jetzt für, verstehe ich jetzt nicht, was du da für
eine Anspielung machst? Oliver Minzlaff hat doch während des Spiels hat er sich auf ein Laufband gestellt und ist ein Halbmarathon gelaufen während des Spiels.
Okay, aber da sind wir jetzt in Leipzig. Wie kommst du
jetzt auf Polanski? Während des Wings for Life, also es war Werbung für den Wings for Life World Run. Das ist so ein Herzensprojekt, lange, lange Zeit für mich gewesen. Ich habe nur tatsächlich diese Nummer nicht verstanden, ehrlicherweise, weil es ist irgendwie dann irgendwie so eine, boah, also es passt so ein bisschen einfach in diese Leipzig-Mentalität rein. Also wenn du etwas Gutes tun willst, dann mach es doch einfach. Dann lauf doch einfach. Wenn du Werbung für was machen willst, mach es doch einfach. Aber warum muss ich der Red Bull-Chef dann auf den Laufband stellen und während des Spiels, also es war mir einfach so dieses Theater, dieses Unterhaltungsprogramm Red Bull, geht mir manchmal massiv auf den Sack, weil ich finde, fußballerisch ist das teilweise wirklich richtig gut. Richtig, macht auch Spaß zuzugucken. Aber dieses Ganze, deshalb spreche ich es nochmal an, dieses ganze Gebilde drumherum. Und nochmal, ich habe diesen Wings for Life World Run, ich habe das irgendwie, glaube ich, 4 oder 5 Jahre oder so mitmoderiert, was wirklich vom Kern her eine richtig gute Sache ist. Aber mir ist um diesen Verein RB Leipzig, es ist einfach too much. Ich bin mittlerweile wirklich so übersättigt.
Dass du einfach hier um 22.43 Uhr, obwohl ich über Borussia Mönchengladbach sprichst, plötzlich mit dem Laufband von Minzlaff daherkommst, ja, okay,
man merkt. Aber es war ein Thema. Entschuldigung, es war ein Thema.
Naja, klar, ich hab's noch nicht mal mitbekommen und war jetzt ganz woanders.
Das gibt
aber,
es doch gar nicht.
Aber dir kommt's oben raus. Ja, das ist doch okay. Ich will dir doch gar keinen Vorwurf machen. Ich wusste jetzt nur gar nicht, wie wir jetzt da drauf gekommen sind. Aber es ist doch
vielleicht okay. RB Leipzig wird im Grunde das Pendant zu deinen Kirchmillionen.
Okay, alles klar, gut.
Verstehst du?
Dann, also, ja, okay, alles klar, das verstehe ich. Dann bitte, dann kannst du es immer wieder bringen, dann finde ich es gut. Übrigens, apropos, weil wir gerade eben ins Ausland geguckt haben, man muss sich das mal unten angucken, wer in England ganz unten steht. Ne? Das gibt ja so einen Dreikampf oder einen Vierkampf, Leeds, Nottingham, West Ham oder Tottenham. Also die Spurs wären ja der erste amtierende Europapokalsieger, der absteigen würde. Das ist eigentlich unglaublich. Man hat das Gefühl, dass der neue Trainer De Zerbi, das, was seine Vorgänger da versaubeutelt haben, vor allen Dingen Igor Tudor, dass sie vielleicht nochmal reinkommen. Das Restprogramm ist brutal. Von daher... Das ist, ich glaube, der 9. umsatzstärkste Club der Welt steht kurz vorm Abstieg. Das ist schon zumindest bemerkenswert. Lass uns kurz in die zweite Liga gucken. Der FC
Warte
Schalke.
Ganz kurz, bevor wir in die zweite Liga gehen. Wir müssen.
Du hast noch irgendeine Laufband hier gefunden oder so?
Ich habe noch einen Laufband gefunden, ganz genau. Es ist jemand nach England gelaufen. Und zwar jemanden, den wir gut kennen, Marco Rose.
Ja, ach so, der geht nach Bournemouth. Ja, genau.
Der ist nach Bournemouth, Guck mal. Ja, gar nicht so schön. Die sind doch, wo stehen die in der Liga? Irgendwo im Mittelfeld, unteres Mittelfeld, richtig?
Nee, Bournemouth steht relativ weit oben sogar.
Ist das so?
Ja, ist so.
Oh, Brighton. Brighton war auch ein geiles Spiel. Mir fällt gerade an, ich habe sehr viel Fußball geguckt irgendwie und wir haben auch ein bisschen hin und her geschrieben. Brighton war ja irgendwie...
Genau, Brighton ist Sechster und Bournemouth ist Siebter und das unter dem spanischen Trainer Iraola, der da einen richtig guten Job gemacht hat und der jetzt einfach sagt, er braucht eine neue Herausforderung und Marco Rose hätte ich jetzt auch, war ja jetzt relativ lange raus. Siehst du aber auch das, was er, glaube ich, selber gedacht hat, nachdem du Trainer in Leipzig und in Dortmund warst, dass es vielleicht jetzt in dem Kategorie, in dem Regal bleibt oder noch eins höher geht, habe ich ja mal hier gesagt, das glaube ich nicht. Und Bournemouth ist ambitioniert und ist gut, aber ist natürlich in England, also jetzt lass uns mal nicht größer machen, wie es ist. Das ist Mittelklasse-Ware in der Premier League, aber die machen sehr viel daraus und vielleicht ist es für ihn auch ein guter Weg. Du siehst ja an Oliver Glasner, dass man auch bei solchen Vereinen, wie er bei Crystal Palace, Erfolge feiern kann und Oliver Glasner wird ja jetzt eigentlich überall gehandelt, wenn ein Posten frei wird. Ich habe sogar schon im Umfeld auch mal von Real Madrid seinen Namen gehört. Und da munkelt man zum Beispiel, dass Oliver Glasner auch einer von denen ist. Leverkusen sucht ja angeblich auch einen neuen Trainer, trotz Jüllmann, der es okay gemacht hat. Da sind Glasner und Hürzeler in der Verlosung. Und man hört dann, dass der eine oder andere sagt, nee, er will ein Regal höher greifen. Also spricht dafür, dass man in der Premier League so auch Karriere machen kann.
Mal sehen, ob Herr Muslic vielleicht auch irgendwann mal ein Regal höher greifen will. Zumindest mal wird er jetzt eins höher greifen müssen demnächst bald, weil es ist Matchball. Matchball für Schalke 04. Heute gewonnen in einem irren Spiel gegen Paderborn. 3-2 gewonnen. Und da wird es jetzt auf jeden Fall kitzlig. Also die sind im Grunde genommen durch. Das ist ja klar. Ja,
die haben jetzt zu Hause ihr Matchballspiel gegen Fortuna Düsseldorf. Genau. Das werden sie sich nicht nehmen lassen. Schalke wird aufsteigen. Dazu herzlichen Glückwunsch. Wir haben uns ja hier im Winter schon festgelegt. Schalke ist durch.
Ja.
Da war es ja, es gab ja zwischendurch, glaube ich, mal eine Phase in der Saison, da waren sie, glaube ich, einen Punkt vor Rang 4. Sie haben in der Hinrunde sehr erfolgreichen, disziplinierten Fußball gespielt, ohne viel Spielwitz. Dann kam Dzeko dazu. Da habe ich auch gesagt, da bin ich mal gespannt, wird der überhaupt gefüttert. Dzeko war ein super Transfer. Und jetzt machen sie es selbst ohne Dzeko spielerisch richtig gut. Und sie haben eine unglaubliche Mentalität. Sie verlieren diese Spitzenspiele nicht oder sie drehen sie 0-2 in Paderborn. Also Respekt. Und da muss man natürlich sagen, ich glaube, das wird man selbst in Dortmund nicht anders sehen. Einfach geil, dass Schalke wieder da ist. So ein großes Stück deutscher Fußballtradition. So ein geiler Verein mit so einer Wucht und Fanbase. Also ich freue mich, dass Königsblau wieder zurück ist.
Echte Derbys. Wir werden wieder wahnsinnige Spiele haben. Wir werden.
Aber das ist ja das, was Corny letzte Woche natürlich angedeutet hat. Du hast ja, wenn du jetzt dieses Jahr gesehen hast, Köln gegen Gladbach, siehst du auch tabellarisch ungefähr auf Augenhöhe. Wenn der HSV Werder siehst, ungefähr auf Augenhöhe. Also wenn Schalke jetzt zurückkommt, klar hat ein Derby immer dann da seine eigene Geschichte, aber das wird natürlich jetzt mal zunächst keine Augenhöhe sein. Aber Schalke als Verein tut der Liga einfach natürlich wieder gut.
Finde ich auch, absolut. Dagegen ist Darmstadt, die ja wirklich eine richtige Rolle gespielt haben, bis vor kurzer Zeit raus aus dem Rennen.
Das ja, ist draußen, ja, habe ich auch. Ich hatte die gegen Kaiserslautern noch gesehen, die haben sie in alle Einzelteile zerlegt. Hatte auch das Gefühl, dass Kofeld gelernt hat aus seinen Stationen. Kann mir jetzt auch noch keinen richtigen Reim daraus machen, woran das liegt. Aber ja, gestern auch 2-0 geführt und dann gegen Elversberg unentschieden gespielt. Das war's für Darmstadt. Es geht jetzt zwischen Paderborn, Hannover und Elversberg, geht's jetzt um den direkten Aufstiegsplatz und um den Relegationsplatz. Das ist wieder mal mehr als bemerkenswert für deine Elversberger. Und ich kann kurz mal das Restprogramm hier nennen. Es kommt nächste Woche zum Spiel Elversberg gegen Paderborn. Das ist Wahnsinn. Paderborn spielt dann noch zu Hause gegen den KSC und in Darmstadt. 96, die strahlende Marke, spielt zu Hause gegen Münster. Das ist der erste Absteiger. Dann spielen sie in Bochum und zu Hause gegen Nürnberg. Auch machbares Programm. Und Elversberg spielt zu Hause gegen Paderborn in Düsseldorf und zu Hause gegen Münster. Also da kann man noch nicht mal sagen, da hat eine Mannschaft jetzt ein total leichtes und die andere ein schweres Restprogramm. Ich finde für alle drei machbar. Wichtig auch das direkte Duell. Ja, zweite Liga ist unfassbar, aber zweite Liga ist natürlich auch einfach unfassbar unten. Man kann jetzt sicherlich sagen, Bochum hat einen Schritt gemacht mit dem Sieg. Kiel hat einen Schritt gemacht. Ne? Aber dann Dresden 35, Bielefeld 35, Braunschweig 34, Düsseldorf 34, Magdeburg 33, Fürth 33 und Münster 28. Boah, das ist schon, also Münster ist weg, aber gerade zwischen Dresden auf der 12 und Fürth auf der 17 liegen 2 Punkte. Das ist wirklich einfach nur geisteskrank, muss man sagen.
Und man kann Stand heute nicht wirklich gut sagen, wen es da treffen wird. Ne? Also ich meine, ich glaube, Magdeburg hat für mich immer noch das Spiel mit dem besten Fußball. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass die...
aber das in Nürnberg hätte ich jetzt eigentlich auch nicht gedacht, dass sie da so verlieren. Auch Düsseldorf wehrt sich. Düsseldorf hat ein schweres Programm, muss jetzt nach Schalke. Zwar überzeugend gegen Dresden, die ja, glaube ich, die viertbeste Rückrundenmannschaft sind. Braunschweig in Kaiserslautern, da darf man zumindest auch mal nachfragen, ob das von Thorsten Lieberknecht so geschickt war, ohne große Not den Oberliga-Torwart reinzustellen. Der Junge ist ein großes Talent und ich mache dem gar keinen Vorwurf. Nur, du hast ja auch eine Verantwortung den Mitbewerbern gegenüber und er macht eben diesen Fehler gegen Braunschweig. Mhm. Und der Rest hat sich sicherlich ein bisschen darauf verlassen, dass Lautern seine Heimstärke da ausspielt. Also du hast schon auch ja einfach eine Verantwortung für die Liga, das muss man ganz klar sagen.
Da bin ich auch mal gespannt, wie das ausgeht. Also ich meine, Kaiserslautern hat sich ja über die Jahre stabilisiert. Allerdings hat es dann irgendwie doch nicht dafür gereicht, dass sie dann irgendwie ganz oben mitspielen. Ist Thorsten Lieberknecht auch in der nächsten Saison noch Trainer da? Oder man munkelt ja jetzt schon, dass er vielleicht dann doch irgendwo...
Sie haben es, glaube ich, vor, aber... Das ist eine total enttäuschende Saison, vor allen Dingen mit Niederlagen, die gar nicht FCK-like sind. Und ich glaube, im Moment hält ihn vor allen Dingen Thomas Hengen selber, der, wenn er jetzt wieder einen Trainer entlassen würde, glaube ich, dann selber auch langsam mal so ein bisschen hinterfragt werden würde. Ich finde, Hengen hat insgesamt einen guten Job über die Jahre gemacht. Er ist auch ein Betzebub, aber im Moment so diesen letzten Schritt, ein ernstzunehmender Aufstiegsanwärter zu sein, den kriegen sie gerade nicht hin. Kader ist nicht billig. Ich glaube, da haben wir in der Sommerpause auch ein Thema und vor allen Dingen spätestens zu Beginn der Saison, wenn es da nicht so richtig läuft. Ich würde übrigens noch eins ganz kurz sagen. Ich weiß nicht, ob du heute Morgen einen Doppelpass gesehen hast. Da war ja Patrick Ittrich in der Runde, der seine Karriere beenden wird. Und da ging es ja auch um die Handelfmeterentscheidung gestern in Köln. Ich fand es interessant. Ich habe das Spiel, wie gesagt, nicht live gesehen, viele Nachrichten bekommen, das gibt's doch gar nicht, klare Fehlentscheidung. Dann hast du so im Laufe des Abends auch gelesen, dass es durchaus auch ein paar Experten gab, die gesagt haben, diesen Elfmeter kannst du so geben, weil zwar die Hand hinter dem Rücken ist, aber trotzdem der Arm so in Richtung der Schussbahn geht. Ich muss ehrlich sagen, 2 Sachen fallen mir dazu nur ein. Also ich hätte diesen Elfmeter auch eher nicht gegeben. Verstehe aber jetzt auch nicht, dass es vielleicht keine 100-prozentige Fehlentscheidung war, dass deshalb der VAR nicht reingeht. Verstehe aber den Frust der Kölner, aber nur was anderes. Also bei einer Elfmeterentscheidung, gerade bei Handspiel, wo ja eigentlich keiner mehr die Regel kapiert. Jetzt er sagt dann auch der DFB nochmal der Schiedsrichter nimmt es eigentlich fast zurück. Dann sagt der DFB nochmal was, obwohl viele auch den Schiedsrichter bestätigt haben gestern für diese Entscheidung. Junge, bei so einer Entscheidung, ihr müsst euch doch die ganze Situation nochmal angucken. Also, dass der Schiedsrichter nicht automatisch dabei rausgeht, das würde ja auch seine Position wieder stärken. Ich verstehe das manchmal gar nicht. Wir wollen immer, dass die Position des Schiedsrichters gegenüber dem VAR wieder gestärkt wird. Dann sagt doch, bei jedem Elfmeter, den es gibt, läuft der Schiedsrichter einfach raus. Ich weiß, das ist dann noch mehr Unterbrechung, aber jetzt haben wir den VAR. Wir werden ihn wahrscheinlich auch behalten, aber dann nutze ihn ja auch bitte. Und dazu noch in dem Zusammenhang, was war das am Donnerstagabend? Ich habe es eben schon angesprochen. Stuttgart gegen Freiburg in der Verlängerung. Der Riese Chabot fällt um einfach. Ne? Chabot fällt um gegen Höhler und der Schiri pfeift ab. Sonst wird jedes, bei jedem, der 5 Meter im Abseits steht, pfeift keiner ab, weil die Situation müsste ja nochmal überprüft werden. Lassen wir zu Ende spielen. Und da pfeift er ab? Das kann doch nicht wahr sein. Also als Freiburger wäre ich durchgedreht, ehrlich.
Also ich kann dir vielleicht von vorne nochmal, krasses Jahr und das hatte dann irgendwie auch schon wieder Eier. Robert Hartmann, also der Schiedsrichter beim Spiel 1. FC Köln gegen Bayer Leverkusen, sagte ja hinterher dann tatsächlich auch nochmal, also er würde sich jetzt im Nachhinein wohler fühlen, er hätte ihn nicht gegeben. Und das finde ich jetzt erstmal aller Ehren wert. Das muss man auch erstmal machen. Er hätte es einfach machen können, hätte sagen müssen, ich stehe dazu. So. Was mich aber völlig fassungslos macht, ist genau das, was du gerade gesagt hast. Dass, also entweder ich habe jetzt den VAR und der VAR schreitet ein und er guckt sich das nochmal an oder eben, genau wie du es sagst, wir schaffen einfach die Regel, es wird jeder Elfmeter muss nochmal angeguckt werden. Aber wer hat denn jetzt am Ende das Sagen? Ist es der Schiedsrichter oder ist es der VAR? Mal ist es der VAR, mal ist es der Schiedsrichter.
Aber da gibt es ja eine klare Maßnahme, das soll der Schiedsrichter, soll ja eigentlich immer die Hoheit haben und deshalb
ja, hat er ja de facto nicht.
Ja, hat er ja nicht. Deshalb war doch gerade mein Vorschlag.
Ja.
Guckst dir doch selber an, diese immer. Szene. Und wenn du der Meinung bist, das ist ein Elfmeter, dann ist es einer, aber lass dir doch nicht in der umstrittenen Situation vom VAR, ja, ich nehme es nicht zurück, oder. Das müsste doch eine ganz klare Regel sein. Ich meine, diese Handspieldiskussion brauchen wir gar nicht mehr zu führen. Ich habe es dir schon immer gesagt, für mich sollte das sein wie in den 70er, 80er Jahren, war es Absicht oder war es keine Absicht, Punkt. Das ist, oder du sagst einfach, jedes Handspiel ist einfach ein Elfmeter, aber dann kannst du dir auch trainieren, die Leute anzuschießen. Also, ist die Absicht, wäre das für mich das einzige Kriterium. Und nochmal, bei einem Elfmeter, gerade auch bei so Handspielentscheidungen. Okay, Elfmeter habe ich gepfiffen, ich laufe schnell raus, gucke mir die Szene an, weil ich habe auch die Dynamik der Situation gesehen.
Ja, aber weißt du, was mich nervt ist? Also du hast die Szene mit Chabot ja auch angesprochen. Was mich nervt ist, und deshalb heißt dieser Podcast ja auch so, Eier, wir brauchen einfach ein Stück weit wieder mehr Eier. Was ist denn los? Da werden immer irgendwelche, also die vierten Offiziellen werden die ganze Zeit drangsaliert. Dann fällt einer um, einfach mal so nonchalant, der 1,90 Meter groß ist und 100 Kilo hat. Dann die Schiedsrichterentscheidung irgendwie, dann hat Martel schon den Arm, wo soll er denn hin damit? Der hat ihn schon angelegt ohne Ende, da geht nicht mehr. Du kannst den Arm nicht mehr anlegen. Dann hast du, also es ist in der Summe Wahnsinn, dass du eigentlich immer nur lamentierst, du lenkst ab. Jühlmann sagt in der Pressekonferenz, der Rasen sei nicht gesprengt worden, der wäre knochentrocken gewesen und deshalb hätten sie so beschissen gespielt, Bayer Leverkusen. Da fällt mir nichts mehr an. Da wird er von René Wagner angezählt, nach dem Motto, so hast du nicht gesehen, dass der Rasen getränkt war, da hat sich aber die ganze Zeit die Sprengung angemacht. Ja, die Spieler hätten ihm das erzählt. Dann denke ich mir so, Leute, spielt doch mal Fußball. Was aber ist denn los?
Aber wie kommst du denn jetzt vom VAR auf den Rasen jetzt wieder?
Weil ich will sagen, muss ich sagen. Nein, es sind keine Sprünge. Ich will sagen, es wird lamentiert, es wird diskutiert, es werden Entschuldigungen gesucht, die ganze Zeit.
Ich sag ja, nee, Moment, nee. Das stimmt zum Beispiel, also ich habe den Rasen nicht gesehen und vielleicht ist das eine Schwachsinnsaussage, aber wenn ein
das
Rasen
ist eine Schwachsinnsaussage.
Ja, aber wenn der Rasen zu stumpf ist, egal in welchem Stadion, dann ist es
doch klar, wissen wir doch alle.
Ja, dann ist es doch für die spieltechnisch bessere Mannschaft ein Nachteil. Dann ist es aber auch okay, und das gehört für mich zu einer Derby-Folklore dazu. Dann sagt der Trainer, sagt dann am Ende, der trotzdem gewonnen hat, mir war der Rasen zu stumpf. Das stört mich überhaupt nicht. Ja, das kann der doch sagen. Der hat noch nicht mal eine Niederlage erklärt, sondern der hat einen Sieg erklärt. Du bist aber auch wirklich, also wenn es um dein weißes Ballett geht,
nein,
dann bist du ja ein Sensibelchen.
Hör mir doch mal zu. Ich habe doch aufgezählt. Es wird diskutiert, es werden Ausreden gesucht, spielt doch einfach mal scheiße Fußball.
Gut. Aber wir sollten jetzt auch nicht so tun, als wenn wir hier mit Millimetermaß durch die Gegend laufen. Diskutiert wird mir viel zu viel, da bin ich doch vollkommen bei dir. Aber wenn einer bei einer Pressekonferenz sagt, meiner Meinung nach war der Rasen zu stumpf. Ja, mein Gott, also wenn sie gar nichts mehr sagen sollen, dann können wir auch Pressekonferenzen einstellen. Ja, aber also das stört mich jetzt gar nicht.
Dann sagt der Nächste, ja, leider war die, leider war die Unterhose unter der Hose.
Ja, aber
war
für die Unterhose kannst du ja selber was, ob der Alter. Gegner den Rasen sprengt oder nicht. Also das stört mich jetzt gar nicht, muss ich ehrlich sagen.
Ja, okay, gut.
Ja, ist klar, jetzt ist er wieder beleidigt.
Ich bin nicht beleidigt, aber ich kann dieses Gelaber nicht mehr hören. Also einfach mal geil Fußball spielen irgendwie. Darum geht's doch. Wir diskutieren ja. Naja, egal.
In der dritten Liga auch übrigens interessant.
Das war mir klar. Also, das ist
Rot-Weiß-Essen hat
Thomas Wagner schafft das immer, die dritte Liga, jede zweite Folge. Schaffst du es genauso wie ich, das Weiße Ballett? Schaffst du es noch
nicht? Nee, es ging bei dir nur um Elmaler. Den hast du jede Woche drin. Und ich sage, heute hat Essen gegen Saarbrücken, gegen deine alte Heimat verloren und hat damit die Aufstiegschance ein bisschen minimiert. Das ist schon ein Thema, deshalb, weil du mir immer sagst, lass uns auch mal in die zweite und die dritte Liga gucken, jetzt sage ich was. Ist ja Wahnsinn.
Das ist ja Wahnsinn. Ja, gibt es sonst noch was zu erzählen über die dritte Liga? Ist da noch was?
Nee, gibt es nicht. Wir können gerne den Europapokal tippen.
Oh. Ah, jetzt bin ich wieder gefordert, verdammte Axt. Na gut, okay, dann lass uns mal den Europapokal tippen. Ja, sehr gerne. Ja. Ich bin dabei.
Okay,
ich bin dabei.
Gut. Dann fangen wir mal an mit dem Spiel Paris Saint-Germain gegen die Bayern.
3-1.
3-1. Mhm. Für Paris?
Mhm.
Okay, ich sage 2-1 und damit alles offen fürs Rückspiel. Und Arsenal gegen Atletico sage ich 1-1.
Oh. Ja, es ist Schluss mit der Atletico-Romantik. Ich habe mich da ja festgelegt, dass bisher bin ich damit gut gefahren durchgekommen. Aber diesmal, glaube ich, ist es ein 2-0 für Arsenal. Auch noch alles offen fürs Rückspiel.
Okay. Ja, 2-0 wäre aber dann schon, wär schon ein Ding. So, dann kommen wir noch in die Europa League. Prager gegen Freiburg sage ich 1-2.
Also die Formkurve geht nach unten und ich glaube, die erholen sich davon nicht richtig. Es wird ein 2-1 für Prager.
Okay, und dann Nottingham gegen Villa sage ich 1-1.
Die Villa-Seele, die schlägt laut in meinem Herz. Deshalb sage ich 0-2.
Aston Villa ja den Europapokal der Landesmeister gewonnen, 1981, damals durch Peter Witt im De Kuip gegen die Bayern. Und wenn du sonst nichts mehr hast, die können dann den zweiten Europapokal. Wenn du sonst nichts mehr hast, hätte ich noch eine geile Geschichte.
Das war schon eine geile Geschichte. Also du kannst Thomas Wagner auch am Sonntagabend um 23:02 wecken und er erzählt dir solche Villa-Geschichten. Das ist wahr.
Die National League in England, das ist die fünfte Liga. Da gab's, ich weiß nicht, ob du das letzte Woche gesehen hast, diesen Wahnsinn. York City war eigentlich schon durch und dann hat in der letzten Minute wie heißen die jetzt eigentlich nochmal? AFC Rochdale. Die haben getroffen in der 99. Minute und damit gab es ein Finale dann jetzt am letzten Spieltag zwischen Rochdale und York. Und das hat dem Ganzen dann den Wahnsinn, musst du dir auf YouTube angucken, das ist einfach irre. In der 90+5. Minute schießt der Tabellenzweite das 1-0. Da spielen sich 10 noch Platz. Aber kannst du dir nicht vorstellen, weil das der direkte Aufstieg halt wäre. Und diese Mannschaft, die einfach schon so gebeutelt ist, York, schlägt dann in der 90+13. Minute zurück und steigt dann doch auf. Also das kann ich jedem nur empfehlen. Das ist so krank. Und wenn du dieses Spiel dann dir im Zusammenschnitt angeguckt hast, dann weißt du, warum wir beide einfach jeden Sonntagabend zu nachtschlafender Zeit oder montagsmorgens, wenn auch noch keiner wach ist, einfach so gerne über Fußball reden. Denn wenn du da als York zurückkommst, dann brauchst du vor allen Dingen eins. Eggs.
Ah, ja.
Big Eggs. Oder wie ein deutscher Fernsehmoderator mal zu Rafa Benitez gesagt hat, who was man of the match? Carragher outstanding or Steve Finnan and his lovely balls from the right side? Ja, ich glaube, mein Englischlehrer schämt sich heute noch.
Leute. Danke für diese Geschichten. Ich bin gespannt, wie die Tipperei ausgeht. Und wünsche euch da draußen eine wunderschöne Woche und habt vor allen Dingen auf jeden Fall weiterhin viel Spaß beim Zuhören. Und dafür braucht ihr definitiv nach so einer Ausgabe eins, nämlich Eier.